Der christliche Glaube ist voller guter Nachrichten. Alles, womit wir uns bis jetzt beschäftigt haben, hat mit guten Nachrichten zu tun. Heute Abend werden wir uns einen weiteren Aspekt des Evangeliums, der guten Nachricht, ansehen. Den endgültigen Triumph des Guten über das Böse. Bisher haben wir uns in diesem Kurs auf die Güte und Liebe Gottes konzentriert. Und ich würde am liebsten über nichts anderes reden. Doch in gewisser Hinsicht wäre das nicht völlig realistisch. Denn wir brauchen uns nur die Welt um uns herum anzuschauen, um etwas anderes zu sehen. Wir sehen die Existenz des Bösen. Es ist interessant, im Englischen kann man dem Wort Gott, God, einen Buchstaben hinzufügen und erhält das Wort Gut, Good. Und das Böse, Evil, wird so zum Teufel, Devil. Das Neue Testament macht deutlich, dass hinter allem Guten unmittelbar Gott steht, während hinter dem Bösen letztlich der Teufel steckt. Ich weiß nicht, wie Sie darauf reagieren. Als ich gerade zum Glauben an Gott gekommen war, hatte ich das Gefühl, eine riesige Hürde überwunden zu haben. Und dann erzählte mir jemand, dass es auch einen Teufel gäbe. Darauf sagte ich, na hören Sie mal, es ist schon schwer genug, an Gott zu glauben. Und jetzt wollen Sie mir auch noch weismachen, dass es einen Teufel gibt. Mein Problem hing vor allem damit zusammen, dass ich eine ganz falsche Vorstellung vom Teufel hatte. So wie viele Menschen eine ganz falsche Vorstellung von Gott haben. Sie denken an einen alten Mann mit Bart, der auf den Wolken des Himmels sitzt. So hatte ich ein falsches Bild vom Teufel. Ich dachte bei diesem Wort an eine gehörnte Gestalt mit einem Pferdefuß und einer Mistgabel, der durch Dantes Inferno trampelt. Diese Vorstellung vom Teufel ist natürlich völlig absurd und unglaubwürdig. Genauso wie das Bild von Gott als altem, bärtigen Mann absurd und unglaubwürdig ist. Das Neue Testament spricht dagegen von den spirituellen Mächten des Bösen und von einem spirituellen Kampf, der in unserer Welt ausgetragen wird. Ein Kampf zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen. Wenn Sie so wollen, kann man es auch als geistliche Auseinandersetzung bezeichnen. Ich selbst habe glücklicherweise keine persönliche Erfahrung mit dem Krieg. Ich denke, die Erfahrung, die dem am nächsten kam, war das Schulkorps. Ich war als Soldat völlig untauglich. Die einzige bleibende Erinnerung, die ich an das Schulkorps habe, war ein 10-tägiges Lager, das Corps Camp. Am Ende dieser 10 Tage wartete unser Zug hinter einem Hügelkamm, um den Feind anzugreifen, der auf der anderen Seite stand. Es war 5 Uhr morgens und man hatte uns 3 Stunden vorher gesagt, wir müssten uns dort absolut still verhalten. Keiner dürfe sich bewegen, bis der Befehl zum Angriff käme. Wir hatten einen Jungen namens Harry dabei. Er hatte die Nase von allem gestrichen voll. Er war schon von der Schule geflogen und hatte nichts mehr zu verlieren. Heute ist er sehr reich. Wie viele, die von der Schule geflogen waren. Als er es dann nicht mehr aushielt, stand er auf. Daran kann ich mich noch so gut erinnern. Er stand auf, hob sein Gewehr über den Kopf, rannte über den Hügelkamm und rief, zum Kuckuck mit allen Befehlen, Angriff! Und ich war so erleichtert, als dieser Kampf endlich vorbei war. Das war meine einzige Erfahrung, die natürlich mit echtem Krieg überhaupt nicht vergleichbar ist. Paulus sagt uns in seinem Brief an die Epheser, im Kapitel 6, Verse 11 und 12, dass eine Art geistlicher Kampf im Gange ist. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Paulus sagt hier, dass diese Mächte schlau und listig sind. Sie schmieden böse Pläne. Sie haben Macht und Autorität und sie sind böse. Es sind die geistlichen Mächte des Bösen. Krieg ist etwas sehr Unangenehmes, und das gilt auch für den geistlichen Bereich.
is not pleasant. Warfare is unpleasant. I heard about
Ich habe einmal die Geschichte von Feldmarschall Montgomery gehört, der unter dem Spitznamen Monty bekannt war. Er fuhr eines Tages mit seinem Land Rover einen Hügel hinauf. Da sah er einen Schuljungen, der sich mit seiner Büchertasche abschleppte. Er hatte Mitleid mit dem Jungen und bot ihm an, ihn mitzunehmen. Der Schuljunge stieg in das Auto. Es stellte sich heraus, dass er recht pfiffig war und gern redete. Er wandte sich an Feldmarschall Montgomery und fragte ihn, was machen Sie? Und Monty sagte, nun, ich bin Feldmarschall. Der kleine Junge erwiderte, toll, mein Daddy arbeitet auch auf einem Feld, er ist Bauer. Und was machen Sie auf dem Feld? Monty erwiderte, ich töte Menschen. Nach einer kurzen Pause sagte der Junge, darf ich jetzt bitte aussteigen, Sir? Krieg ist alles andere als schön. Ich möchte Ihnen zuallererst die Frage stellen, warum sollten wir glauben, dass der geistliche Kampf eine Realität ist? Dafür nenne ich Ihnen drei Gründe. Erstens, unser Verstand, unsere Vernunft angesichts der Welt, so wie sie ist. Jede Theologie oder Philosophie steht in der Pflicht, das Böse in dieser Welt zu erklären. Warum gibt es Personenminen, die so viel Leid verursachen? Wie kann man so etwas Schreckliches tun? Und die brutalen Aktionen von Terroristen? Der sexuelle Missbrauch kleiner Kinder? Die Massaker rund um den Globus? Denken Sie an Ruanda. Was ist dort passiert? Ein Augenzeuge des Völkermords in Ruanda beschrieb das, was er gesehen hat, als das greifbare Böse. Eine Frau, die jetzt bei den Alpha-Kursen mithilft und die ursprünglich aus Ruanda stammt, hat erlebt, wie 19 Kinder ihrer Familie umkamen. Sie sagte, ich bin dem Teufel begegnet. Als Thomas Hamilton 1996 in jene Grundschule in Dunblane, Schottland ging, in einen Klassenraum marschierte und all diese unschuldigen Kinder erschoss, sagte der Schuldirektor nachher, das Böse hat unsere Schule besucht. All das ist die Realität. Wie können wir sie erklären? William Peter Blatty, der den Film Der Exorzist schrieb und produzierte, sagte, was Gott betrifft, so glaube ich nicht an ihn. Was den Teufel angeht, das ist etwas anderes. Der Teufel macht ständig Reklame. Das ist der erste Grund. Zweitens, die Erfahrung der Christen. Wenn man sich die Kirchengeschichte ansieht, angefangen bei den ersten Kirchenvätern, dann die Äußerungen der großen Theologen bis zur aktuell gültigen offiziellen Darstellung der katholischen Kirche. So zieht sich der Glaube an dämonische Mächte und einen personalen Teufel wie ein roter Faden durch die Geschichte der Christenheit. Und auch unsere persönliche Erfahrung bestätigt dies. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen steht. Vielleicht haben Sie gerade erst begonnen, Jesus Christus nachzufolgen. Vielleicht haben Sie schon weitere Schritte in der Nachfolge gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich als frisch bekehrter Christ fühlte. Ich fühlte mich wie ein Fisch, der zuvor immer mit dem Strom geschwommen war und nun auf einmal gegen den Strom schwamm. Es ist sehr beeindruckend, wenn man plötzlich jede Menge Versuchungen und Kämpfe erlebt und spürt, dass man in eine andere Richtung geht als die anderen. Kennen Sie die Geschichte von Herman aus den USA, der einen Highway entlang fuhr und plötzlich einen Anruf über sein Autotelefon bekam? Es war seine Frau, die ihn eindringlich warnte. Herman, ich habe in den Nachrichten gehört, dass auf dem Highway 280 ein Geisterfahrer unterwegs ist. Sei vorsichtig. Und Herman antwortete, ein Geisterfahrer? Ich sehe Hunderte. Manchmal fühlen wir uns vielleicht ein bisschen so wie Herman. Wir denken, was machen all die anderen nur? Sie sind genau in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Habe ich mich vielleicht geirrt? Das ist die Erfahrung eines Christen. Drittens die Bibel. Das ist sicherlich der wichtigste Grund. Paulus spricht von den geistlichen Mächten des Bösen. Jesus selbst glaubte, dass es einen Teufel und dämonische Mächte gibt. Er wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Manche sagen, natürlich glaubte Jesus an den Teufel, denn damals glaubten ja alle daran. Aber das stimmt nicht. Die Sadduzäer zum Beispiel glaubten nicht an einen personalen Teufel. Sie glaubten überhaupt nicht an geistliche Mächte. Aus diesem Grund lehrte uns Jesus das Gebet, erlöse uns von dem Bösen. Wörtlich übersetzt ist damit der Böse gemeint, also der Teufel. Bei dieser ganzen Thematik gibt es natürlich, wie C.S. Lewis es in seinen Dienstanweisungen an einen Unterteufel ausdrückt, zwei gleichwertige und einander entgegengesetzte Irrtümer. Der eine besteht darin, nicht an den Teufel zu glauben. Wenn wir das tun, verschließen wir die Augen vor der Wirklichkeit. Der zweite Irrtum besteht darin, an den Teufel und an die dämonischen Mächte zu glauben, doch ein ungesundes und übermäßiges Interesse daran zu nähren. Und er sagt, die dämonischen Mächte sind über beide Irrtümer gleichermaßen erfreut. Die Bibel verbietet uns ganz klar, ein ungesundes Interesse an diesen Dingen zu haben. Im Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, heißt es, ihr dürft niemand unter euch dulden, der wahrsagt oder aus Vorzeichen die Zukunft deutet, der zaubert, Geister beschwört oder Tote befragt. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Deshalb sollten wir uns von Spiritismus, Handlesen, Tarotkarten, Totenbefragung, Astrologie, Horoskopen, Hexerei und okkulten Kräften fernhalten. Auch Büchern, Filmen oder Videos, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, sollten wir aus dem Weg gehen. Die Bibel macht uns klar, das ist gefährlich. Lasst euch nicht damit ein. Nun werden vielleicht einige von Ihnen sagen, ich bin bereits mit diesen Dingen in Berührung gekommen. Auch für Sie gibt es eine gute Nachricht. Sie können Vergebung und Befreiung erfahren. Das Neue Testament gibt die Antwort. Wir müssen das Vergangene bereuen und uns davon abwenden. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Menschen, die zu Christus kamen und zuvor mit bösen Mächten zu tun hatten, alle diesbezüglichen Bücher und Gegenstände öffentlich verbrannten. Es ist also wichtig, sich der Existenz der okkulten Mächte bewusst zu sein. Aber es ist genauso wichtig, sich nicht damit einzulassen oder ein ungesundes Interesse daran zu nähren. Nun lautet die zweite Frage. Welche Taktik benutzt der Teufel? Auf welche Weise ist er aktiv? Jesus sagte, der Dieb, das ist eine der Bezeichnungen für den Teufel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das ist also sein Ziel, unser Leben zu zerstören. Jesus dagegen sagte von sich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jesus möchte, dass wir das Leben in seiner ganzen Fülle genießen. Und daher möchte er uns davor bewahren, einen falschen Weg zu gehen. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel wird beschrieben, wie der Teufel handelt. Schlagen Sie bitte Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 3 auf. Die Schlange stellt hier die dämonischen Mächte dar. Zunächst beginnt die Schlange, Zweifel zu säen. In Vers 1 sagt sie zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Hat Gott wirklich gesagt? Zweifel sind immer der Ausgangspunkt seiner Taktik. Der Teufel will nicht, dass wir glauben und Gott vertrauen. Als er Jesus in Versuchung führte, begann er jede neue Versuchung mit folgenden Worten. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Er versuchte, das Selbstvertrauen Jesu zu erschüttern. Wenn Sie Christ geworden sind, wird er sagen, Wenn du Christ bist, warum ist dann dies oder jenes passiert? Denn wenn es ihm gelingt, uns an unserer Stellung in Christus zweifeln zu lassen, dann kann er uns umso leichter in Versuchung führen. Der Zweifel war jedoch nur das Vorspiel für den eigentlichen Angriff. Lesen wir Genesis Kapitel 2, Verse 16 und 17.
If you like to turn, look back to Genesis 2, verses 16 and 17.
Dann gebot Gott der Herr dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Erstens hat Gott eine sehr großzügige Erlaubnis gegeben, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Dann folgt eine einzige Einschränkung. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Mit anderen Worten sagt Gott, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht zu erfahren brauchen. Gott hat nie gewollt, dass wir mit dem Bösen in Berührung kommen. Sein Plan für uns war, dass wir für immer nur das Gute erleben würden. Und drittens wird eine Strafe genannt. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Wir können hier genau erkennen, wie der Teufel vorgeht. Er kommt zur Frau und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Er tut hier zwei Dinge. Zunächst geht er über die Erlaubnis Gottes hinweg, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Er konzentriert sich auf das Verbot und bläht es unförmig auf. Es war nur ein Baum, der ihnen verboten war. Er aber spricht von allen Bäumen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Diese Taktik hat sich bis heute nicht geändert. Im ersten Brief an Timotheus heißt es, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gott liebt dich. Er möchte, dass du das Leben genießt. Er hat dir alles reichlich zum Genuss dargereicht. Er hat uns diese Dinge gegeben. Ist es nicht überwältigend, was Gott uns gegeben hat? Schauen Sie sich nur die Schöpfung an, die so wunderschön ist. Betrachten Sie die Berge und die Ozeane. Wenn wir im Fernsehen Dokumentarfilme über die Natur sehen, die Vielfalt der Tierwelt, die Schönheit des gesamten Universums, das Gott geschaffen hat, all das hat er uns gegeben, um es zu genießen. Er hat uns Beziehungen geschenkt. Wie großartig sind Freundschaften? Und wie wundervoll sind Ehe, Kinder, das Familienleben? Auch Musik, Kunst, Sport, Freizeit, Essen und Schlafen. All diese Dinge sind Segnungen Gottes. Er hat uns alles reichlich dargereicht zum Genuss. Und das Allergrößte, er hat uns eine Beziehung zu ihm geschenkt. Er sehnt sich danach, dass wir seine Liebe genießen. Wir könnten nichts Größeres erleben, als in einer liebevollen Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben. Er gab uns all diese Segnungen, um sie reichlich zu genießen. Davon erwähnt der Teufel nichts. Er konzentriert sich allein auf das Verbot, und das tut er heute noch genauso. Er sagt zu den Menschen, wenn du Christ wirst, wird dein Leben wirklich miserabel. Es gibt so vieles, was du dann nicht mehr tun darfst. Du darfst dich nicht mehr betrinken, keine Drogen mehr nehmen, keinen Sex mit verschiedenen Partnern haben. Das Leben wird wirklich miserabel werden. Der Teufel konzentriert sich auf die kleine Liste von Dingen, die für einen Christen nicht mehr in Frage kommen. Und der einzige Grund, warum Gott uns diese Dinge untersagt, ist die Tatsache, dass sie unser Leben in Wirklichkeit zerstören. Er sagt uns, mit diesen Dingen wirst du keine Freude haben. Und dann entgegnete die Frau der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Zuerst hat der Teufel also die Freiheit ignoriert und sich auf das einzige Verbot konzentriert. Nun leugnet er die Strafe. Nein, ihr werdet nicht sterben. Mit anderen Worten, das schadet euch nichts. Versucht es ruhig.
Try it.
Wollt ihr nicht selbst wissen, was es damit auf sich hat? Ihr könntet etwas Tolles verpassen. Aber die schreckliche Wahrheit ist, dass sie nichts verpasst haben. Sie haben alles verspielt, weil sie der Versuchung durch den Teufel nachgaben. Gott wollte sie vor dem Verderben bewahren. Deshalb hatte er das Verbot gegeben. Doch sie vertrauten dem, was Gott gesagt hatte, nicht. Und dieser Vertrauensbruch hatte tragische Folgen. In Vers 7 heißt es, da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Sie waren verlegen und schämten sich. Das war die Folge ihres Ungehorsams. Mark Twain sagte einmal, die Menschen sind die einzigen Tiere, die erröten, und sie sind die einzigen, die es nötig haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle Schuld und Scham. Ich denke, dass jeder Mensch Schuld- und Schamgefühle hat. Stellen Sie sich vor, wir würden nächste Woche auf der Videoleinwand die schlimmsten Dinge zeigen, die Sie je getan, die schlimmsten Dinge, die Sie je gesagt und die schlimmsten Dinge, die Sie je gedacht haben. Und stellen Sie sich weiter vor, wir würden neben den Teilnehmern des Kurses alle Menschen einladen, die von diesen schlechten Handlungen, Worten oder Gedanken betroffen waren, sodass sie sich selbst auf der Leinwand sehen könnten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann Ihnen sagen, wenn man das mit mir machen würde, hätte ich garantiert nicht den Mut, nächste Woche hier zu sitzen. Denn es sind in meinem Leben Dinge vorgefallen, für die ich mich schäme. Selbst angesehene, respektable Menschen müssen sich für manches schämen. Sir Arthur Conan Doyle, der Autor der Sherlock Holmes-Krimis, machte einmal einen ziemlich groben Scherz. Er legte 12 angesehene, respektable Männer herein. Er sandte ihnen ein Telegramm mit den Worten, sofort fliehen, alles entdeckt. Innerhalb von 24 Stunden hatte jeder von ihnen das Land verlassen. Selbst diese ehrenwerten Personen schämten sich für bestimmte Dinge. Zunächst sehen wir also das Ergebnis des Ungehorsams, nämlich Scham und Verlegenheit. Außerdem war die Freundschaft mit Gott daran zerbrochen. In Vers 8 heißt es, als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau. Ein wenig später lesen wir, dass sich die beiden vor Gott fürchteten. An die Stelle einer liebevollen Beziehung zu Gott trat die Angst und damit das Verstecken. Ich habe einmal von einem Ehepaar dieser Gemeinde gehört, das einen Rugby-Spieler beherbergte. Es war ein bärenstarker, hünenhafter Rugby-Spieler aus Australien. Sie fragten ihn, ob er am Sonntag mit ihnen zur Kirche gehen wolle. Und er sagte, ja, warum nicht? Als sie am Sonntag vor der Kirche aus dem Auto stiegen, begann der Mann zu zittern. Er sagte, ich habe viel zu große Angst, um in die Kirche zu gehen. Das lag wahrscheinlich daran, dass er Schuldgefühle hatte. Wenn man sich schuldig fühlt, will man nicht in die Kirche gehen. Man will nicht mit anderen Christen zusammen sein und man will nicht in Gottes Nähe kommen. So versteckten sie sich. Und Gott reagierte sofort. In Vers 9 heißt es, aber Gott rief den Menschen, wo bist du? Es war der verzweifelte Ruf eines Vaters, der seine Kinder suchte. Wo seid ihr? Ich sehne mich danach, euch zu finden und wieder mit euch zusammen zu sein. Und der ganze Rest der Bibel handelt von dieser Suche Gottes nach uns. Er will uns zurückziehen in die Beziehung, in der wir mit Gott in der Kühle des Abends spazieren gehen. Ein Bild für eine wundervolle Beziehung, die Gott für uns vorgesehen hat. Die Freundschaft ist also zerbrochen. Als nächstes sehen wir eine Kluft zwischen Adam und Eva. Auch die Beziehung der Menschen untereinander wurde beeinträchtigt. In den folgenden Versen wird dies deutlich. Gott fragte, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und wie reagiert der Mann? Aufgepasst, hier kommt der große, starke, mutige Mann. Der Mann erwiderte, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Er gab seiner Frau die Schuld. Ein Verhalten, das sich durch die Geschichte bis zum heutigen Tag fortsetzt. Im Text heißt es weiter, Gott fragte die Frau, was hast du da getan? Sie antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Der Mann schob der Frau die Schuld zu, die Frau wiederum schob der Schlange die Schuld zu und die Schlange konnte niemandem die Schuld zuschieben. Die ist richtig böse. Genau so handeln wir. Zuerst beschuldigen wir uns gegenseitig und manchmal beschuldigen wir den Teufel. Er hat mich dazu gebracht. Aber das ist keine Entschuldigung, denn wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Es stimmt, dass wir durch den Teufel in Versuchung geführt werden, aber das ist keine Entschuldigung. Wir tragen die volle Verantwortung für unser Handeln. Wir sehen so viele zerbrochene Ehen und auch zerbrochene Beziehungen in der Familie oder am Arbeitsplatz. Wir sehen Bürgerkriege und Kriege zwischen Nationen. In Vers 14 ist die Rede von Gottes Urteil, das nun folgt. Da sagte Gott zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht. Der Teufel ist ein Zerstörer und sein Weg führt zur Zerstörung. Er ist außerdem ein Ankläger. Das hebräische Wort Satan bedeutet Ankläger oder Verleumder. Und er verleumdet unter anderem Gott. Er sagt, Gott liebt dich nicht. Er will gar nicht das Beste für dein Leben. Wenn du Gott vertraust, wird er dein Leben ruinieren. Der Teufel klagt auch Gläubige vor Gott an. Er verurteilt uns. Es gibt einen großen Unterschied zwischen falschen und echten Schuldgefühlen. Falsche Schuldgefühle hängen entweder mit Dingen zusammen, für die wir keine Schuld tragen, oder mit solchen, die Gott uns bereits vergeben hat. Paulus sagt, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wenn wir Gottes Vergebung in Anspruch genommen haben, werden wir nicht mehr verurteilt. Aber es gibt auch echte Schuldgefühle, durch die uns der Heilige Geist überzeugt, dass etwas falsch läuft in unserem Leben. Es ist sehr leicht herauszufinden, ob es sich um echte Schuld handelt, denn der Heilige Geist wird uns immer ganz konkret zeigen, was nicht in Ordnung ist. Wenn der Teufel uns anklagt, dann haben wir ein nebulöses Schuldgefühl. Wenn wir solche Gefühle haben und nicht konkret benennen können, warum wir uns schuldig fühlen, dann kommen diese Gefühle nicht von Gott. Wenn wir dagegen wissen, was konkret in Ordnung gebracht werden muss, dann haben wir die Möglichkeit, Gott um Vergebung zu bitten und seine Vergebung zu empfangen. Versuchung ist keine Sünde. Jeder wird versucht. Selbst Jesus musste das erfahren. Der Teufel geht so vor, dass er uns Gedanken eingibt, die böse sind. Dann wechselt er die Seite und klagt uns an. Nun sieh dir mal an, was du da gerade gemacht hast. Solche Gedanken sind Sünde. Und wenn du schon gesündigt hast, dann kannst du auch weitermachen. Er versucht uns in einen solchen Teufelskreis der Anklage einzuspannen, der uns herunterzieht und vom Beten abhält. Sein Ziel ist es, unsere Beziehung zu Gott zu stören. Er will, dass wir sündigen und sogar von der Sünde abhängig werden. Was dann letztendlich darauf hinausläuft, uns zu zerstören. Diese Entwicklung kann man bei Heroinabhängigen beobachten. Wenn sie das erste Mal Heroin nehmen, denken sie nicht an das bittere Ende, auf das sie unweigerlich zugehen. Der Teufel zeigt uns zu Beginn nie, wohin die Sünde uns führen wird. Er flüstert uns nur ein, mach weiter. Ich möchte das mit einem einfachen Beispiel illustrieren. Ich habe schon erzählt, dass ich an der Uni in einer WG unter anderem mit einem engen Freund namens Nicky Lee zusammengewohnt habe. Seine Mutter machte diese fantastischen Obstkuchen. Eines Freitagsabends kam Nicky mit einem Kuchen, verreiste übers Wochenende und ließ seinen Kuchen bei uns anderen zurück. Wir bestaunten diesen leckeren Kuchen, der eigentlich rechteckig sein sollte. Und ich merkte allerdings, dass eine Kante nicht ganz rechtwinklig war. Wir wollten das also vorsichtig begradigen und schnitten einen schmalen Streifen ab, damit es perfekt würde. Aber nach diesem Stückchen sah dann das Ganze irgendwie unsymmetrisch aus. Also beschlossen wir, es wieder symmetrisch zu machen. Aber auch danach war der Kuchen noch nicht symmetrisch, also mussten wir uns wieder an die andere Seite machen. Doch danach war er wieder nicht rechtwinklig und wir schnitten an der nächsten Seite einen Streifen ab, dann noch einen Streifen und noch einen Streifen und noch einen Streifen, bis am Ende nur noch ein so kleines Stückchen übrig blieb. Da dachten wir, es wäre besser, wenn Nikki dieses kleine Stück nicht sehen würde, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Also aßen wir auch den letzten Rest auf. Das hatten wir nicht vorgehabt, aber es lief schließlich darauf hinaus. Oft läuft es im Leben der Menschen genauso. Sie denken, nun, ich will nicht dort enden, ich mache es doch nur ein einziges Mal. Doch mündet das dann in einem Verhaltensmuster. Wie steht es mit uns? Der Feind will uns zerstören, doch Jesus will uns Leben schenken. Lesen wir dazu Kolosser 1, Vers 13. Hier steht, was Gott getan hat. Hier lesen wir vom Triumph des Guten über das Böse. Er, Gott, hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir befinden uns also im Königreich Gottes und dort gibt es Vergebung, Freiheit, ewiges Leben und Gottes Liebe. Wir wurden aus einem Herrschaftsbereich heraus gerettet und in einen anderen hineinversetzt. Wir befinden uns nun im Königreich Gottes. Aber oft fühlen wir uns so, als ob wir noch im alten Herrschaftsbereich wären. Uns ist nicht bewusst, dass wir befreit sind. Wir müssen nicht mehr die falschen Dinge tun, die wir zuvor getan haben. Wir können damit aufhören. Wir sind frei. Zu meiner Schulzeit hatten wir einen Aufsichtslehrer im Internat, der mir Angst einflößte. Er war eigentlich ein wundervoller Mann, aber damals war ich noch sehr jung und fand ihn furchtbar. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich mich fühlte, wenn er die Treppen zu unserem Flur herunterkam. Er war sehr groß und schwer und ich hörte seine Schritte, die immer näher kamen und mir Angst machten.
He was a very big, heavy man and it was a sort of terrifying sound as it came down the passage and there was a knock on the door.
Vor 7 Jahren ging ich, nach einer Konferenz hier, zu einem Klassentreffen. Bei dieser Gelegenheit sah ich diesen Lehrer nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder. Ich kam ziemlich spät zu dem Treffen, es war schon etwa 11 Uhr abends. Als ich den Raum betrat, sah ich diesen Mann auf der anderen Seite und die alten Angstgefühle kamen sofort wieder hoch. Ich musste mich bewusst zusammenreißen und mir sagen, ich bin nicht mehr in der Schule. Ich bin 38 Jahre alt. Ich brauche nicht solche Gefühle zu haben. Manchmal müssen wir uns selbst wirklich sagen, ich habe den Herrschaftsbereich der dunklen Mächte verlassen. Ich brauche dies nicht zu tun. Ich bin frei. Warum sind wir frei? Lesen wir dazu Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Hier steht, warum wir frei sind, was Jesus für uns getan hat. Die Fürsten und Gewalten hat er, Gott, entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Das ist eines der Ereignisse, die am Kreuz geschahen. Aus diesem Grund hat der Name Jesus solche Kraft.
That's why there's such power in the name of Jesus.
Nun, wenn Jesus die dämonischen Mächte am Kreuz besiegt hat, warum müssen wir uns dann noch ihretwegen Sorgen machen? Die Antwort lautet, wir leben zwischen den Zeiten. Wir leben in der Periode zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Während dieser Periode ist der Teufel wohl besiegt und entwaffnet, aber er ist noch nicht zerstört. Eines Tages wird er zerstört sein. Der entscheidende Augenblick des Zweiten Weltkriegs war der Tag der Invasion der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Viele Theologen weisen immer wieder darauf hin, dass der entscheidende Moment der Geschichte das Kreuz war. Doch der Krieg war erst am Tag der Kapitulation, am 8. Mai 1945 gewonnen. Es gab also eine Zeitspanne zwischen dem Tag der Invasion und dem Tag, der das Kriegsende markierte. Und genau so geht es uns. Wir leben in einer Zwischenperiode. Eines Tages wird der Teufel beseitigt werden. Und was besonders erstaunlich ist, das Ergebnis wird besser sein als die Situation im Garten Eden. So handelt Gott. In seiner Gnade und Liebe verwandelt er das Böse, das wir getan haben, in etwas Gutes. Am Ende wird das Reich Gottes, der neue Himmel und die neue Erde, besser sein als die ursprüngliche Schöpfung. Wie verteidigen wir uns nun in der Zwischenzeit? Schauen wir uns dazu in Epheser Kapitel 6, die Verse 13 bis 18 an. Es gibt nicht ein Geheimnis des christlichen Glaubens, wie manche Leute sagen, das Geheimnis des christlichen Lebens ist X. Es gibt nicht ein großes Geheimnis, sondern viele einfache Dinge. Zunächst heißt es hier, darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit. Hier ist die Wahrheit. Nehmt so viel davon in euch auf, wie ihr nur könnt. Deshalb möchte ich Sie dazu ermutigen, mit dem Lesen der Bibel zu beginnen, falls Sie es nicht bereits getan haben. Fangen Sie an. Lesen Sie das Johannesevangelium. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie beginnen sollen, kann das kleine Büchlein 30 Tage hilfreich sein. Gürtet euch mit Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit meint die rechte Beziehung zu Gott, die rechte Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern und zu unseren Nächsten. Wir alle straucheln ab und zu. Wenn Sie so sind wie ich, dann straucheln Sie oft. Aber wir können auch schnell wieder aufstehen. Bleiben Sie nicht am Boden liegen. Gehen Sie so bald wie möglich zu Gott und sagen ihm, Herr, es tut mir so leid. Ich habe wieder denselben Fehler begangen. Bitte vergib mir. Jakobus sagt, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Der Panzer der Gerechtigkeit. Zieht an als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Damit meint Paulus die Bereitschaft, den Menschen zu sagen, worum es in unserem Glauben geht, wenn wir danach gefragt werden. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich würde niemals jemanden verurteilen, dem der Mut zum Bekenntnis fehlt. Ich kann das sogar gut verstehen. Die meisten Leute, die diesen Kurs besuchen, erzählen ihren Freunden wahrscheinlich nicht, wohin sie am Mittwochabend gehen. Ich habe das bei Gesprächen mit den Teilnehmern festgestellt. Manche Leute geben vor, am Mittwochabend ihre Buchführung zu machen. Andere gehen einfach aus, vielleicht zum Hockey spielen. Vielleicht gelangen sie irgendwann an den Punkt, dass sie ihren Freunden sagen, wisst ihr, ich habe gar nicht Französisch gelernt. Ich finde gerade heraus, dass der christliche Glaube interessanter ist, als ich bisher dachte. Das sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Weiter heißt es in unserem Text, vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Glaube ist das Gegenteil von Skepsis und Zynismus, die eine zerstörende Wirkung haben. Es ist nicht cool, zynisch oder skeptisch zu sein. Es ist das Gegenteil des Glaubens. Und der Glaube schützt uns. Er schützt unsere Beziehung zu Gott. Dann heißt es, nehmt den Helm des Heils. Das beste Synonym des Wortes Heil für uns heute ist meiner Meinung nach der Begriff Freiheit. Jesus kam, um uns Befreiung von der Vergangenheit und Vergebung zu schenken. Er schenkt uns gegenwärtig Freiheit von den Dingen, die unser Leben beherrschen. Und er wird uns in der Zukunft Freiheit von der Gegenwart des Bösen schenken. Den Helm des Heils nehmen bedeutet, diese Dinge genau zu wissen und im Kopf zu haben. Und nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Wie greifen wir an? Bisher haben wir gesehen, wie wir uns verteidigen sollen. Wie aber sollen wir angreifen? Nehmt das Schwert des Geistes und betet immerzu. Wir haben nichts zu befürchten. Wenn wir in Christus sind, haben wir von dem Feind nichts zu befürchten. Es ist vielmehr der Teufel, der vor uns Angst haben muss. Denn Gott hat uns ausgerüstet. Er hat uns so ausgerüstet, dass wir beten können. Paulus schreibt, die Waffen, die wir einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. In einem bekannten anglikanischen Kirchenlied heißt es, Satan zittert vor Angst, wenn er den schwächsten Christen auf seinen Knien beten sieht. Zum Angriff gehört das Gebet, aber auch die Tat. Jesus verkündete das Reich Gottes und er heilte die Kranken. In den nächsten Wochen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir uns von anderen in einer guten Weise unterscheiden können. Entscheidend ist, dass wir die Dinge aus der richtigen Perspektive sehen. Heute Abend haben wir über das Böse gesprochen. Wir reden nicht gern darüber, aber ein Abend im Alpha-Kurs ist für dieses Thema vorgesehen. Wichtig ist, dass wir das Böse aus der richtigen Perspektive betrachten. Wir müssen uns auf die Größe, Güte und Liebe Gottes konzentrieren. Gott ist der Schöpfer. Es ist nicht etwa so, als ob es auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite den Teufel gäbe und die beiden sich bekämpften. Satan war Teil der Schöpfung und verfügte über die Freiheit, von Gott abzufallen. Genauso wie wir diese Freiheit hatten und sie missbraucht haben. Eines Tages wird der Teufel zerstört werden. Dann wird Jesus alles in allem sein. Daran sollen wir uns orientieren. Und in der Zwischenzeit hat Gott uns eine Rolle zugeteilt. Das ist so aufregend daran. Wir sind in den Kampf zwischen Gut und Böse eingebunden. Und wir wissen, dass das Gute am Ende über das Böse triumphieren wird. Bis es soweit ist, haben wir unsere Aufgabe zu erfüllen. Ich las die Biografie von Lord Shaftesbury. Er wurde 1801 geboren. Als Student in Oxford träumte er davon, ein reicher und mächtiger Politiker zu werden. Er kam schließlich an einen Punkt in seinem Leben, an dem er sich entscheiden musste, entweder seine eigenen egoistischen Wünsche zu verfolgen oder Gott zu dienen. Er entschied sich für Gott. Gott gab ihm ein tiefes Verlangen, in die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit einzugreifen. Er sah um sich herum viele Missstände. Die unmenschlichen Bedingungen der Kinder, die in Mühlen und Fabriken oder als Kaminfeger arbeiteten und von gewalttätigen Arbeitgebern ausgenutzt wurden. Er sah Kinder, die mit 4 oder 5 Jahren wie Sklaven bis zu 16 Stunden am Tag in rattenverseuchten Bergwerken arbeiteten. Einige waren halbnackt an schwere Wagen angekettet. Er sah psychisch Kranke, die wie Tiere behandelt und in Ketten gelegt wurden. Er sah das ganze Ausmaß des menschlichen Elends, die Armut und die Misshandlung der Schwachen. Und er war entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Er setzte sein Leben dafür ein, Gott und seinen Mitmenschen zu dienen. Er wurde zu einem der größten Sozialreformer der Geschichte. Viele Organisationen gehen auf sein Wirken zurück, darunter Obdachlosensiedlungen, die CVJMs, die Bibelgesellschaft, die Londoner Stadtmission. Er brachte erfolgreich zahllose Gesetzesvorschläge im Parlament ein. Dazu zählt der Lunacy Act von 1845, der eine angemessene Behandlung psychisch kranker Menschen festlegte. Ein Gesetz zur Einschränkung der Arbeitszeit von Kindern und ein anderes Gesetz, das den Einsatz von Kaminfegerkindern verbot. Er sorgte dafür, dass Frauen und Kinder nicht länger in den Minen arbeiten mussten, und er sorgte für menschlichere Bedingungen in den Fabriken. Mit dem Education Act von 1870 ebnete er den Weg zur allgemeinen Schulpflicht. Seine Beerdigung war äußerst eindrucksvoll. Eine unglaubliche Menschenmenge, darunter Mitglieder des Königshauses, nationale Führungspersönlichkeiten, Bischöfe, Blumenmädchen und verkrüppelte Kinder, beobachtete, wie sein Sarg im Oktober 1885 aus dem Westminster Abbey getragen wurde. Einer der Armen rief: Unser Graf ist gegangen. Der Allmächtige weiß, dass er uns geliebt hat und wir ihn. Einen wie ihn wird es nicht mehr geben. Die Times berichtete, er veränderte das gesamte Sozialgefüge Englands. J.M. Clayburn sagte, er tat das für Christus, den er so sehr liebte.
May we pray.
Lassen Sie uns beten.
Father, we thank you for the example of men and women.
Vater, wir danken dir für das Beispiel von Männern und Frauen wie Shaftesbury, die die Not dieser Welt erkannt und sich dir hingegeben haben, um dir und ihren Mitmenschen zu dienen. Herr, wir bitten dich heute, dass noch andere Männer und Frauen in die Fußstapfen all derer treten, die so gelebt und in ihrem Leben etwas bewirkt haben. In Jesu Namen.
For Jesus Christ's sake.
Amen.
Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.